herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast und heute nicht nur mit Max. Hallo Max erstmal.
Ja, hallo Kirill, hallo da draußen, eine neue Folge ist aufgesabbel und wir haben uns mal wieder eine Gästin eingeladen. Die liebe Anna ist hier. Hallo Anna.
Hallöchen.
Guten Morgen. Guten Morgen. Nein, das ist schon längst vorbei, wir dürfen ja schon trinken.
Servus.
Ich kenne Anna, Kirill hat mich gerade kennengelernt und ihr da draußen kennt Anna nicht. Also Anna, wer bist du denn?
Ich bin die Anna, ich arbeite für die Firma Smartwines in Köln. Wir hatten gerade im Vorabgespräch schon die Frage, was sind wir eigentlich als Smartwines? Wir sind eine Weinagentur, die ohne einen eigenen Lager arbeitet. Das heißt, wir machen B2B-Geschäfte, vertreten mehrere Weingüter aus der ganzen Welt auf dem deutschen Markt, zum Teil auch auf dem österreichischen Markt und stellen die Verbindung, ich sag immer, als verlängerter Arm des Weingutes zu den Händlern her. Ob das jetzt kleinere Händler sind, große Händler, ja.
Das Konzept gibt's nicht so oft.
Nee, das gibt's tatsächlich selten. Die meisten Agenturen haben dann dennoch ein eigenes Lager und verkaufen selbst. Das machen wir nicht. Das würden wir, glaube ich, auch gar nicht so gut hinbekommen, weil wir wirklich hauptsächlich auf dem Markt unterwegs sind. Wir haben zwar eine theoretische Abwicklung aller Vorgänge bei uns im Büro, aber unsere Arbeit ist tatsächlich draußen, wie wir immer so schön sagen.
Draußen, bei den Leuten, genau. Bei uns Gastronomen. Ihr habt zum Beispiel so Weingüter wie Deutz aus der Champagne. Ihr habt die ganze Simmington-Family, also mit Grahams und so weiter, ne, aus Portugal. Ganz, ganz viele österreichische Weingüter. Italienische, also ihr habt den besten Pro-Weinstand.
Das muss man einfach immer sagen.
Das Schöne an dem Pro-Weinstand ist, es gibt immer lecker Essen.
Ach so,
Ja. Also uns hat ein Restaurateur das Kompliment gemacht, wir wären das beste Restaurant auf der Pro-Wein und das ist auch immer die Challenge, der wir uns stellen und sind wir auch sehr stolz.
Kochst du selber dann, ne?
Nee, das könnte ich tatsächlich nicht. Wir haben seit 3 Jahren jetzt einen Partner gefunden in der Henne Weinbar in Köln.
Oh ja.
Ein ehemaliger Arbeitsplatz von mir.
Ich wollte gerade sagen, da haben wir uns auch mal.
Genau. Ich komme eigentlich aus der Gastronomie selber und die Henne Weinbar macht das Catering für uns auf der Pro-Wein. Und wenn nicht die Weine, dann ist zumindest immer ein Happen. Der Grund, warum eigentlich jeder mindestens einmal bei uns vorbeikommt, und das ist auch unser Ziel. Man wird verhaftet und dann darf er einmal alles.
Ja, gut, da komme ich nächstes Mal zum Essen.
Der Krog ist genial.
Ja, erzähl doch mal, was du mitgebracht hast, hätte ich jetzt gesagt.
Okay, dann machen wir es so.
Machen wir das so.
Ja.
Und warum hast du das mitgebracht?
Genau, also vielleicht nochmal ganz kurz vorweg. Wir, Max hat gerade schon erzählt, welche Länder wir grob so im Portfolio haben. Unsere Firma gibt es seit 31 Jahren. Wir sind mal mit Italien gestartet und das Portfolio wächst und wächst und wächst, auch heute noch. Trimbach ist, habe ich heute dabei, eins der jüngsten Zugänge bei uns. Wir haben vor 2 Jahren mit dem Vertrieb für Trimbach begonnen. Wem der Name nicht sagt, wir sind hier im schönen Elsass. Und Trimbach ist, wie für die Region auch üblich, Riesling-lastig und ist in vielen Punkten eine sehr gesehene Challenge bei uns, weil zum einen ist das Elsass immer noch oder wieder oder ich weiß es nicht, ein Thema, wo sich viele ein bisschen vor scheuen, das Thema anzufassen. Und wir natürlich in Deutschland als Riesling-Nation der Welt natürlich auch sehr viele Konkurrenten hier auf dem Markt haben und wir dagegen jetzt natürlich mit Trimbach anstinken wollte, sagen möchte.
Du hast ja einer meiner Lieblingsrebsorten mitgebracht, Riesling.
Aber es sind ein paar reifere Geschichten.
Aber jetzt.
Für dich als Hintergrundwissen, Anna, Kirill hasst Riesling.
Na, hassen kann man nicht sagen, aber ich tue mich da immer schwer mit, weil ich bin immer so säureempfindlich.
Ja.
Und Riesling und gerade Elsass hat natürlich relativ knackige
Worte. Ja. Okay, dann gehe ich jetzt wieder.
Nein,
dann
du bleibst jetzt sitzen. Den Weg gehst du jetzt mit mir. Ich beschwere mich dann einfach bei jedem Riesling. Nein, Quatsch. Gereifte Sachen finde ich großartig immer. Ich mag diese Petrolnoten im Wein. Aber diese ganz Jungen, die schlagen mir manchmal auf den Magen. Manchmal nicht, je nachdem, wie gut der Stoff ist tatsächlich.
Der Stoff ist gut. Vielleicht, Kirre, magst du mal die erste Flasche greifen, dass wir mal endlich auch das Trinken anfangen. Ja, genau. Da ist ja Saufgesabbel. Ja, das Elsass ist, glaube ich, einerseits bin ich dabei, der Anna, dass es natürlich das Problem ist, wir haben viel Riesling in Deutschland und sind jetzt vielleicht nicht unbedingt aufs Elsass angewiesen. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, naja, in den letzten 200 Jahren hat das Elsass ja auch doch immer wieder mal zu Deutschland gehört und deshalb haben wir ja auch eine sehr deutsche Etikettensprache im Elsass, das muss man ja auch sagen. Und aber ich, dann schrecken, glaube ich, viele Kollegen und Kolleginnen auch und auch viele Gäste einfach auch vor dem Thema Restsüße immer so ein bisschen zurück, was im Elsass natürlich auch sehr, sehr weit verbreitet ist. Und dann kommt halt auch noch einfach dieses Thema Unwissenheit dazu. Viele haben vielleicht auch keine Lust, sich mit Elsass zu beschäftigen oder haben im Frankreich vielleicht interessantere Regionen, die sie gerne mögen, ob es Champagner, Burgund, Bordeaux oder sonst was ist. Aber es sind in der Regel einfach phänomenale Speisebegleiter. Kirre, willst du mal vorlesen, was wir jetzt im Glas haben?
Nee. Also da werde ich, da blamier ich mich ja bis auf die Knochen. Ich kann das alles nicht mal aussprechen. Ich sehe nur, dass der ist für einen Riesling 14 Volumen, finde ich schon, finde ich. Ups, was war das?
Das war der Soundcheck aus dem Off. Wer es erkannt hat, das war unser Jingle.
Warum auch immer. Ja, warum machst du das?
Wir nehmen live auf und bei uns wird nicht geschnitten.
Dementsprechend, ganz cool.
Ja. Sehr gut. Also, wir haben jetzt im Glas als ersten Wein von der Domaine Trimbach aus dem Elsass Riesling Vivinier 2022. Also, Vivinier, alte Reben.
Korrekt.
Das ist der Begriff dafür in Frankreich. Auch da wieder so ein bisschen das Problem, er ist weinbaugesetzlich nicht geschützt, dieser Begriff. Also du darfst selber entscheiden, ab wann du
alte Reben das nennst.
Genau, also auch in Deutschland haben wir
das. Das heißt, wenn die Reben 5 Jahre alt sind, kannst du es trotzdem so nennen. Jetzt mal ganz überspitzt.
Überspitzt könntest du das tun. Ich glaube, bei Trimbach wird es ein bisschen anders sein und auch bei vielen anderen Produzenten, aber du hättest theoretisch die Möglichkeit, es gibt tatsächlich nur 3 Regionen auf der Welt, wo es eine gesetzliche Regelung für den Begriff alte Reben gibt.
Sag mal, welche?
Es ist das Rioja in Spanien. Es ist Südafrika als generelles Land. Da gibt es das Old Wine Project. Da haben wir
ja
kurz.
Da hatten wir ja. Ja.
Oder da wird es noch eine Folge zu geben.
Gut.
Und wir haben das Barossa Valley in Australien. Das sind die 3 Regionen, in denen es gesetzliche Regelungen zum Thema Old Wines oder alte Reben gibt. Hier, wie alt sind sie denn, Inge?
60 im Durchschnitt.
Das ist alt.
Das ist alt, ne? Das ist älter als ich bin.
Sind wir wahrscheinlich alle 3 zusammen.
So, dann.
Darauf trinken wir, weil wir so jung und knackig sind.
60 im Durchschnitt. Ja, Kirre, weil du gerade gesagt hast, 14 Alkohol, das ist fürs Elsass schon relativ typisch. Du
echt?
Hast im Elsass schon in der Regel eher etwas höhere Alkoholwerte, als wir es vielleicht auch in Deutschland gewöhnt sind. Du bist aber auch einfach ein Ticken wärmer als viele Regionen in Deutschland, weil du ein bisschen mehr Einflüsse noch hast, die das Rhonetal hochkommen, übers Burgund bis ins Elsass hineingehen. Du hast die Vogesen als Regenschutz, also es regnet jetzt auch nicht so viel. Und es ist halt ein Tal, in dem sich der Rhein auf der einen Seite, wo es sich auch ganz gerne mal ein bisschen aufheizt.
Sag du mir doch mal, Anna, macht ihr auch Geschäfte mit Endverbrauchern?
Tatsächlich ganz wenig. Wir haben in Deutschland so 3-4 Gastronomen, die wir direkt beliefern, weil es sich einfach auch ob der Menge lohnt. Ansonsten sind wir im Endverbraucherkontakt einfach, weil wir zum Beispiel dieses Weingut auch der Botschafter für das Weingut sind. Also,
das heißt, unsere Zuhörer, wenn sie bei dir anrufen, kriegen den Wein nicht.
Von mir nicht direkt, aber sie kriegen von mir alle Kontakte und im Zweifel auch noch genau auf den Wein zugeschnitten, welchen sie konkret suchen, wo sie dann den Wein beziehen können. Also wir sind als Agentur Ansprechpartner erstmal in allererster Linie und dann, wenn es um konkretere Fragen geht, leiten wir entweder weiter oder wir helfen
direkt. Naja, oder sie können halt sagen, wer jetzt in deiner Region den Wein zum Beispiel hat oder bei welchem Online-Händler man die Weine vielleicht.
Kriegen wir denn den Wein jetzt? Also wir sprechen gleich noch über den Wein, aber kriegt der Endverbraucher den irgendwo?
Ja.
Wo?
Also jetzt hier im Off, nicht im Bild und nicht im Ton, ist meine Begleitung, mit dem ich heute hier bin. Da so kam unser Gespräch.
Viele Offs heute hier, ne?
Das ist der Mathieu Müller aus Köln, der Kollege, Vorgesetzter, war und auch der Grund, warum ich irgendwo meine Sommelier-Ausbildung begonnen habe, weil er mich getreten hat.
Hast du sie beendet?
Tatsächlich habe ich nie als Sommelier gearbeitet. Ach so. Also ich habe, ich hatte dann immer die Aufgabe einer Restaurantleitung und bin nie so komplett im Wein gelandet, außer jetzt natürlich in meinem heutigen Job. Und der Mathieu hat sich selbstständig gemacht und hat einen Weinhandel gegründet in Köln und war einer der ersten, die mit uns in das Riesling-Game aus dem Elsass gestiegen ist und diesen Wein sehr gut auf an Mann und Frau bringt.
Sehr schön. Aber Trimbach ist schon ein Weingut, wenn man das auch googelt. Man findet sicherlich seine Adressen, wo man das kaufen kann, ja. Und mit den verschiedensten Qualitäten, durch die wir uns jetzt durchverkosten.
Wollen wir mal über den Inhalt des Glases sprechen? Wir haben ja den 22er Riesling drin, das ist unser erster Wein heute. Ich finde ihn gar nicht so sauer.
Wollte gerade sagen, das ist eigentlich, glaube ich, schon Riesling, wie du ihn gerne magst. Er hat
schon cremig.
Cremigkeit, er hat eine gewisse Fülle. Er ist jetzt auch nicht hundertprozentig trocken, ne? Das ist auch so.
Da steht auf der Flasche, warte, Max, Sekt steht auf der Flasche. Das heißt,
Sekt wäre trocken?
Wäre trocken.
Ja?
Ja.
Aber die Elsässer legen diesen Begriff trocken vielleicht doch etwas großzügiger aus, als wir das aus Deutschland vielleicht gewöhnt sind. Aber das macht die Weine halt auch, also es ist so spannend in der Speisenbegleitung. Also,
was würdest du dazu essen?
Also man sagt ja immer, wo es herkommt, der Wein passt auf die Speise. Ich war letzte Woche im Elsass. Ich bin seitdem auf Diät. Da passt natürlich eine vollmundige Speise. Ich hatte das Vergnügen, mehrere Käse- und Wurstsorten zu kosten. Ich finde, sowas passt aber, um ein weiteres Klischee zu bedienen, auch gerne zu etwas deftigeren Speisen im Sinne von Schärfe, von Gewürzen. Mhm. Ich möchte jetzt nicht asiatisch sagen, da würde ich von dem einen oder anderen gelüncht werden. Aber ich kann mir dazu zum Beispiel tatsächlich gut einen Curry vorstellen. Ja. Es muss nicht Fleisch sein, es kann für mich auch wirklich ein Gemüsecurry sein, mit einer schönen Würze, vielleicht ein bisschen milde Kokosnuss noch dabei. Es ist ein dankbarer Wein. Also
das, ja, auch so gelbes Curry,
ja,
rotes,
genau.
Curry.
Ja.
Und das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass wir das da hinkriegen dazu. Weil da haben wir natürlich das Thema Süßes so ein bisschen als Regulator für die Schärfe, die dann vielleicht auch in dem Gericht drinsteckt. Aber was man, glaube ich, sagen kann, es ist mit 22, obwohl es ein junger Riesling ist, hat er eine gewisse Substanz. Er hat jetzt nicht diese knackig frische Säure, die wir vielleicht auch von einigen deutschen Riesling aus 22 erwartet hätten. Und das ist halt auch vielleicht sowas, wo man den ein oder anderen Nicht-Riesling-Trinker vielleicht auch mal abholen kann, weil man hier einen Riesling hat, der vielleicht auch nicht in die typischen Klischees eines Rieslings passt.
Und würde ich unterschreiben,
auch nicht unspannend.
Also wir haben natürlich eine herausfordernde Arbeit begonnen mit Trimbacher. Zu einem, weil der Vertrieb sehr, sehr, sehr lange nicht so ganz direkt behandelt wurde in Deutschland. Das heißt, es gibt so Restposten bei kleineren Online-Händlern, die wir gefunden haben. Es gibt aber auch natürlich, wenn wir jetzt gleich in die größeren Qualitäten gehen, Weinkarten, die sich mit Jahrgängen bis in die 80er Jahre noch schmücken dürfen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist Elsass im Allgemeinen. Wir reden von einer Region, wie Max sagte, die warm ist, die einfach geografisch auch Rieslinge hervorbringt, die saftig und wirklich mit ordentlicher Frucht reifen. Man muss die Elsass aber auch sagen, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, das ist auch unsere Kommunikation, dass wir sagen, wir verkaufen nicht das Elsass, sondern wir stehen hier für Trimbach. Denn Trimbach ist, der Max hat sicherlich auch schon sehr, sehr viele andere Weine im Glas gehabt. Es gibt einfach ganz große, traditionsreiche Weingüter aus dem Elsass, die wirklich dieses, was du gerade sagtest, Petrolige haben, die eine sehr reife, eine sehr, auch fast schon tropische Frucht haben. Trimbach ist mit allem, was ich verkosten durfte, zählt für mich zu den Weingütern, die trotzdem noch mit am meisten Säure, Struktur, Mineralität mit sich bringen und dadurch einfach auch für ihre Region definitiv mit etwas haben, was sie ausmacht und womit man sich auf jeden Fall auch identifizieren kann.
Ja.
Trimbach, entschuldige, so Trimbach, der Name Trimbach hört sich ja eigentlich eher so ein Deutsch an. Ist das ein, gibt es da deutsche Wurzeln in dem Weingut?
Nicht direkt, aber Max sagte ja schon richtig, das ist ja der verlängerte Arm der Pfalz, also das Rheintal zieht sich da ja durch. Trimbach liegt in Bayreuth-Vouvillers, also Colmar ist das. Auf der deutschen Seite ist quasi dann Baden als Pendant auf der Höhe. Das Weingut wurde, wenn man das ganz genau nimmt, 1626 zum ersten Mal erwähnt. Das heißt, wir reden hier von einer wirklich langen Tradition. Die heutige Familie Trimbach befindet sich in der 12. und 13. Generation. Also wir haben gerade den Übergang, den wir miterleben dürfen. Die 12. Generation übergibt gerade an jeweils ihre zwei Kinder, was sehr spannend ist, weil wir auch jetzt schon in dieser kurzen Zeit gemerkt haben, dass sich im Weinkeller und auch natürlich in der Herangehensweise einiges ändert. Max sprach gerade das Etikett an, es ist natürlich schon irgendwie auch typisch elsässisch.
Ja, würde ich auch sagen, weil ich war im Elsass und irgendwie, ich kann mich so Gewürztraminer auch erinnern.
Genau.
Das sah auch ähnlich oder es war gelblicheres. Ja. Aber ähnlich von dem Aufbau des Etiketts. Irgendwie haben sie da eine ähnliche, gleiche, kann man die ja nicht sagen.
Und tatsächlich ist das können jetzt unsere Hörer natürlich nicht sehen, ist das ein abgedatetes Etikett.
Also das ist schon abgedatet.
Es hat auch 10 Jahre gedauert, bis sie sich entschieden haben, gerade den Wein mit dem Gas haben. Der sah mal anders aus und die Veränderungen sind sichtbar, aber es ist jetzt kein komplettes Redesign.
Ich sage mal, die Unterschiede sind marginal.
Genau. Man
muss sich die Flasche schon sehr genau angucken. Wir haben jetzt einen der ganz großen Klassiker, den ich auch immer mit Trimbach verbinde. 2018, also wir gehen direkt ein bisschen in die Reife. Riesling Frédéric Émile. Ein, ja, kann man fast sagen, Benchmark-Riesling für das Elsass. Und Frédéric Émile, der Name, Anon?
Das Weingut heißt, wenn man es ganz genau nimmt, Maison Est et Trimbach. Frédéric Émile Trimbach war seines Zeichens mal einer, der den Grundstein gelegt hat. Und das ist ein Wein, der eigentlich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen jedes Jahr produziert wird. Zu 18 muss man sagen, das ist der aktuelle Jahrgang, den wir jetzt in Verkauf nehmen werden. Wir haben noch ein paar wenige Restflaschen, 17, ansonsten ist 18 der aktuelle Jahrgang dieses Weines. Und es ist natürlich, es dient, Hommage ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber es ist dennoch ein Zeichen der Verbundenheit und ihrer Tradition und ihrer Gründung. Und deswegen heißt dieser Wein Frédéric Émile, wird aus den großen Lagen, also es befindet sich nur in Ribeaulieu, auch in der Umgebung bei Unavir, gelesen. Es sind eigentlich alles Grand Cru-Lagen, die aber hier als Cuvée eben als...
Aber du sagtest jetzt Cuvée? Also die Lagen sind Cuvée. Genau, okay, weil ich denke, der ist doch Riesling.
Ja, es ist 100%.
Ja. Jetzt haben wir natürlich auch beim ersten Mal, haben wir nicht über die Endverbraucherpreise, falls unsere Zuhörer Bock haben, das auch selber mal zu probieren. Vielleicht kannst du uns den ersten Wein, falls du es im Kopf hast, was ist der Endverbraucherpreis ungefähr?
Der wird so bei 38 Euro liegen im Regal, wie Vigne. Frédéric Émile sind wir so bei 45, 48 Euro.
Ich habe es gerade mal gegoogelt.
Was hast du rausgefunden?
68, der Frédéric Émile.
Entschuldigung, habe ich mich jetzt falsch...
Alles gut. Ja, ich versuche da immer euch beide da auf falschen Fuß zu erwischen, weil dann wird es auch ein bisschen lustiger, weißt du? Und die Zuhörer können ja beim Autofahren, die meisten hören uns beim Autofahren tatsächlich, können ja wenigstens sich totlachen.
Don't drink and drive.
Don't drink and drive, that's why listen.
Genau. Von der Aromatik her würde ich sagen, er ist jetzt deutlich mineralischer geprägt als der erste. Er hat viel mehr Zitrus, er hat nicht dieses Süße auch, er wirkt am Gaumen deutlich trockener. Und obwohl er eigentlich älter ist, 4 Jahre, wirkt er aber fast jünger durch die salzige Mineralität, die so ein bisschen am Gaumen durchkommt.
Würde ich voll unterschreiben.
Und das ist ein Wein, den wir auch schon auf der Karte hatten im Kinnfels, den ich auch immer mal wieder auf der Karte habe, weil ich es eben auch einen typischen elsässischen Riesling finde, aber ohne diese fetten Botrytis-Noten zu haben. Also im Elsass wird in vielen Häusern immer noch recht klassisch gearbeitet, also dass die Rieslinge auch sehr überreif geerntet werden.
Das ist dann die Botrytis-Note.
Ja, die Botrytis ist schon, da gehen wir dann schon in die Graufäule, also das sorgt dann oft auch bei den Weinen für so eine leichte Bitternote. Und bei Trimbach, gerade bei dem Frédéric Émile, ist halt immer noch dieser Hauch Frische. Und das ist ein Riesling, der unglaublich gut reifen kann. Und den sehe ich jetzt fast mehr so wirklich in der elsässischen Küche. Ich denke jetzt hier an Schnecken, an Sauerkraut, an Schnecken. Oh, machen ja auch so Schnecken. So Schweinehaxen und so. Also die sind alle sehr deftig, die ganze elsässische Küche. Und dazu dann so ein Riesling, der einfach durch seine Säure dann auch Fett wunderbar spalten kann.
Ja.
Finde ich immer eine geniale Kombination.
Ich finde ihn ganz spannend, weil er am Anfang gar nicht so frisch ist. Erst so am Ende, am Gaumen, hinten runter, dann fängt er an so knack, dann kommt es so überraschend, wie manche Schärfen so kommen. Das finde ich ganz interessant. Mir ist er tatsächlich dann am Ende ein bisschen zu sauer, aber sehr lecker. Also ganz interessant, auch sowas mal zu kosten, wo du nicht sofort die Säure hast und dann erst den Geschmack, sondern genau andersrum. Ich finde das auch in der Küche immer sehr, sehr spannend. Ganz toller Wein. Was haben wir denn in der dritten Flasche? Warte, lass mich raten, das ist ein Riesling.
Himmelwirbel.
Jawohl, endlich, 10 Punkte.
Wir haben natürlich gesprochen, welche Weine wir zeigen. Das Portfolio der Familie Trimbach ist noch größer. Es gibt Pinot Blanc, es gibt auch natürlich Gewürztraminer.
Ja.
Ich habe ihn jetzt.
Es ist die Region eigentlich, die auch so typisch ist für Gewürztraminer, oder? Also nicht nur Riesling, sondern. Entschuldigt, nicht nur Riesling, sondern wirklich auch Gewürztraminer. Das ist das, woran ich mich sehr gut erinnern kann, als ich im Elsass war.
Genau, und es gibt natürlich auch, ich greife schon mal vorweg, den berühmten Pinot Gris.
Ja.
Ich habe gehört, das ist ja auch ein
besonderes Thema. Ja, wir trinken kein Pinot Gris, wir trinken nur Grauburgunder.
Wir bashen.
Ja, okay. Vielleicht habe ich heute Glück und ihr seid gnädig. Na, wir haben jetzt, ich habe einen Grün mitgebracht, es gibt vier verschiedene Grüß bei Trimbach, Schlossberg. Insgesamt im Elsass gibt es 51 Grüß und Schlossberg ist der größte.
Der größte von der Fläche oder von der Fläche, ja.
Genau, liegt bei Kaisersberg. Es ist monumental. Ich stand, als ich das erste Mal vor diesem Berg stand, das hat Höhen, die sind vergleichbar mit dem Durotal. Höher als die Mosel in größten Teilen. Es ist einfach ein immenses, wunderschönes Fleckchen Erde. Und ist natürlich nicht, wäre schön, einzig und allein im Besitz der Familie Trimbach, sondern sie haben einen kleinen Teil. Es ist von den Crus, die sie so auf die Flasche bringen, finde ich, immer der mineralischste, also auch der Struktur und Säure mit sich bringt. Es gibt nebenbei noch Geisberg, Mandelberg und Brand. Die haben einfach ihre ganz andere Stilistik. Ich finde es schön, weil ich trinke mich ja buchstäblich da jetzt auch ein seit 2 Jahren. Ich finde, Schlossberg, jeden Jahrgang, den ich verkosten konnte, hatte eine eindeutige Handschrift. Also man hat einfach herausgeschmeckt, dass es sich um diese Lage handelt. Sie ist relativ hoch gelegen, was die Familie Trimbach liest. Heißt, Max Spaß eben an, die Gesen sind ja die große Hügelkette, ist jetzt schon untertrieben. Es liegt so, dass die frühe Abendsonne relativ früh verschwindet. Das heißt, man hat auch sehr schnell Tag- und Nacht-Temperaturunterschiede. Und Schlossberg ist,
Lasst uns mal probieren. Wir sind, außerdem, Max, wir sollten uns ein Beispiel an der Frau nehmen. Die trinkt sich seit 2 Jahren da rein. Verstehst du? Wir trinken immer nur ein bisschen und dann 2 Jahre am Stück trinken, das finde ich total großartig.
2 Jahre am Stück vor allen Dingen. Ja, du merkst jetzt natürlich, dass der Wein nochmal irgendwie eine ganz andere Komplexität zeigt, als es gerade noch bei dem Frederik Emil der Fall war. Auch ist natürlich auch so ein bisschen dem 21er-Jahrgang geschuldet. Eine knackige Säure tatsächlich, was viele, glaube ich, im Elsass gar nicht erwarten würden. Und ja, cool, du hast es gerade schon gesagt, Anna, 51 Stück haben wir im Elsass. Der Schlossberg, den wir hier im Glas haben, ist der größte. Und für die meisten elsässischen Grand Crus ist eben Riesling die wichtigste Rebsorte, aber du hast dann eben noch Pinot Blanc, Gewürztraminer und Pinot Gris. Mhm. Und seit 2 Jahren darfst du auch die ersten Pinot Noirs, also die ersten Rotweine als Grand Cru abfüllen.
Gibt es denn im Elsass, also produzieren sie auch Rotwein? Ja.
Wird auch immer wichtiger.
Auch hier wahrscheinlich durch den Klimawandel oder?
Schadet in dem Fall sicherlich nicht, um den Rotwein auch ein bisschen besser zu machen. Das ist immer noch aber ein absoluter Geheimtipp. Also Pinot Noir aus dem Elsass, das ist immer noch für viele überhaupt nicht auf dem Zettel. Und da gibt es so grandiose Qualitäten. Macht Trimbach Rot?
Ja, es ist ganz wenig. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben in den 2 Jahren vielleicht eine Palette Rot verkaufen können. Es ist ein Pinot Noir. Er hat, finde ich, eine schöne Haptik. Schönes Tannin auch, aber es ist sicherlich nicht das Flaggschiff der Familie, deswegen ist es bei uns ganz, ganz wenig vertreten.
Genau, es gibt ein paar andere Weingüter, die für ihre Pinots schon deutlich bekannter sind. So Albert Mann ist zum Beispiel so ein Weingut, was wirklich grandiose Pinots macht. Lohnt sich auf jeden Fall mal im Auge zu behalten, da kommen schöne Sachen. Hier haben wir jetzt aber, wie gesagt, den wunderbaren Riesling. Das ist ein Wein, der ist jetzt eigentlich viel zu schade zum Trinken. Der müsste eigentlich noch mal 10 Jahre im Keller liegen.
Das wollte ich wagen. Also ich gehe davon aus, dass die lagerfähig sind, aber wie lange sind sie, wenn man sie ordentlich lagert, lagerfähig? Also, was war der älteste von dem Weingut da?
Ich greife jetzt mal vor, wir haben danach Kloster und Ün mitgebracht. Das ist, dazu gehen wir nachher ein, aber den durfte ich mal auf dem Weingut verkosten. Und das war Jahrgang 76. Wir haben das ohne Label blind ins Glas bekommen. Und ich war bei irgendwas so um die 15 Jahre alt, habe ich geschätzt. Also ich lag meilenweit daneben, weil dieser Wein so jugendlich, frisch, knackig in der Säure war. Ich wäre da niemals drauf gekommen.
Jetzt muss man natürlich noch dazu sagen, dass 76 im sag ich mal, deutschsprachigen Raum, wo das Elsass ja auch dazugehört, schon einer der absoluten Jahrhundertjahrgänge wahrscheinlich ist. Aber die Weine haben eben durch ihre Säure dann oft eben gepaart noch mit dem Zucker und dem doch auch relativ hohen Alkoholgehalt, haben sie eigentlich die drei Komponenten
optimal
wunderbar reifen lassen. Und es macht wirklich Spaß. Und
haben wir jetzt auch einen 76er als nächstes?
Leider nicht. Ich versuche es immer wieder, aber ich kriege keine Flasche mehr.
Aber da soll ich mich trauen zu fragen, was der, den wir jetzt im Glas haben, kostet?
Also ich habe es beim Googlen gerade gesehen, er ist im gleichen Niveau wie der.
Auch so um die 60, 70 Euro.
Ja.
Ja, aber für ein Grand Prix.
Grand Prix. Also könnte man gleichstellen mit einem deutschen großen Gewächs, und die guten deutschen großen Gewächse bist du ja auch mittlerweile locker in der Preisrange unterwegs. Und
vielleicht auch schon dreistellig.
Teilweise geht es auch schon dreistellig. Aber wenn du es halt vergleichst mit den Qualitäten, wo ja das gleiche Wort draufsteht, aus einer Region, die etwas weiter südlich liegt, im Burgund, ist das immer noch ein Apfel und ein Ei gefühlt. Ne? Mhm. So Grand Cru-Qualitäten, gerade in Weiß, der bekannteste ist dann immer Morachet im Burgund. Ja. Da wird es dann halt meistens vierstellig mit ohne Probleme. Also das ist einfach nochmal ein ganz anderer Schwack. Und ich finde jetzt für so einen komplexen und intensiven Riesling 60 bis 70 Euro
Völlig in Ordnung. Das trinkst du nicht, ne, jeden Tag und flaschenweise, das ist dann schon für mich auch was Besonderes, und da zieht man so eine Flasche aus. Jetzt freue ich mich aber auf den Nicht-76er. Welchen Jahrgang haben wir denn da? Ich habe gar nicht auf die Flasche.
Wir haben 2018 Riesling, Clos und Hühn. Das ist wirklich ganz, ganz großes Elsass-Kino. Das ist jetzt Elsass. Ja, wahrscheinlich auch einer der teuersten Weine, die das Elsass zu bieten hat im Riesling-Bereich. Und eine Koryphäe. Hatten wir sogar hier mal in Kinfels eine Zeit lang mit Korava. Ich glaube, es war so während der Eröffnungsphase hatten wir da ein paar ältere Flaschen. Ich glaube, 12, die wir mal mit Korava ausgeschenkt haben, weil ich einfach gesagt habe, es muss halt nicht immer deutscher Riesling sein. Und wenn Kocher war, dann muss es sich natürlich auch richtig lohnen, und es ist mit Kloster und Thün das wirklich bei Weinkennerkreisen ein sehr, sehr bekannter Riesling.
Das heißt, wir sind jetzt im dreistelligen Bereich?
Wir sind locker im dreistelligen Bereich. Ich habe es gerade gesehen, zum Beispiel bei der Firma Lohenberg kostet Kloster und Thün fast 300 Euro.
Das ist dann schon eine ziemliche Ansage. Dann lasst uns mal das Schätzchen an den Gaumen bringen. So.
18 ist dann wahrscheinlich gerade auch ziemlich aktuell, ne?
Für uns ja. Wir sind jetzt mit der Lese, die gerade stattfindet, so bei den letzten Mengen der Allokation, die wir dieses Jahr hatten. Das heißt, wir werden danach erfahren, was der Folgejahrgang wird. Trinbach macht nicht zwangsläufig immer den nächsten Jahrgang, sondern das kann auch mal einen Jahrgang überspringen. Nicht jeder Markt hat auch alle Jahrgänge immer zur gleichen Zeit verfügbar. Also das ist das, was wir gerade verkaufen.
Wie viel produziert Trinbach so an Flaschen? Weißt du das ungefähr?
Also wir haben fast 83 Hektar.
Das war auch schon eine Menge Land.
Genau, das ist eine Menge. Wobei man dann jetzt aber auch sagen muss, zum Beispiel was Friedrich Emil angeht, wo ja auch die Grüß mit reingehen, wir haben nie gleiche Mengen von. Also jedes Jahr wird aufs Neue entschieden, welcher Wein in welche Flasche kommt und welche Flaschen dann eben dementsprechend gelabelt werden und vor allem, was wir auf dem deutschen Markt bekommen.
Okay, das heißt, wo geht dann das meiste hin?
Das ist eine gute Frage. Also wir schlagen uns gar nicht so schlecht. Wir sind gestartet und haben die Allokationen auch verkaufen dürfen. Somit war im Folgejahr schon das Doppelte drin. Aber wenn man jetzt eine Zahl nennt, also wir haben einen soliden dreistelligen Anteil an Kloster und Ühlen. Aber das ist dann natürlich, wenn man den deutschen Markt sich anschaut und die Restaurants und die Sommeliers, die Ahnung von und Spaß an großen Rieslingen haben, ist das natürlich marginal. Das sind Mengen, die sehr schnell verpuffen auch, ne?
Und 83 Hektar klingt jetzt im ersten Moment relativ viel, aber was man dazu halt einfach auch im Elsass sagen muss, die Erträge sind relativ niedrig. Ne?
Oder dadurch wahrscheinlich auch, weil die Rebstöcke auch schon älter sind und dadurch auch der Ertrag etwas runtergeht. Kann man das daraus schlussfolgern?
Auch das, dann hast du aber Terrassenlagen, du hast Steillagen, die einfach von Haus aus ja weniger, du kannst ja gar nicht die Mengen produzieren, die du jetzt im Flachen produzieren kannst. Und es ist natürlich auch ein absolutes Premium-Weingut und auch da Qualität statt Quantität wird natürlich auch der Ertrag relativ niedrig gehalten.
Mhm. Gut, bei den Preisen, also ich sage mal, wir bewegen uns ja hier in sehr hochpreisigen Segment, sollte man das ja auch erwarten.
Ja.
Also, dass da auch wirklich mit einem sehr scharfen Auge drauf geachtet wird.
Die Preise kommen jetzt hier nicht von ungefähr, sondern es ist ja wirklich auch die Qualität dahinter steht. Ich habe jetzt hier einen großen Schluck von dem Kloster Antun genommen. Absolutes Baby, ja, also ja. Super jung.
Ja.
Das ist auch jetzt die Kategorie Wein, die ich am liebsten jetzt nochmal 10 Jahre im Weinkeller vergessen möchte. Und
ja, sowas kann man immer schwer vergessen.
Man kann schwer vergessen, das stimmt. Aber es ist einfach eine unglaublich schöne Komplexität. Auch hier steht jetzt hinten drauf, wir sind ja meistens von hinten auf die Flaschen, 14,5 Alkohol. Ich finde, man schmeckt es hier nicht. Der Wein hat eine schöne Frische, hat eine tolle Eleganz, eine tolle Salzigkeit. Es ist ein mundfüllendes Geschmackserlebnis. Das bleibt einfach ich habe immer, also ich rede ja jetzt schon wieder 30 Sekunden, eine Minute über den Wein und ich habe immer noch
diesen Geschmack
auf der Zunge.
Bleibt lange.
Und das ist für mich zum Beispiel auch immer so eine Definition von großen Weinen. Wie lange bleibt der Wein wirklich am Gaumen und präsent? Und hier kann ich ganz klar unterschreiben, sehr, sehr lange und es ist tatsächlich.
Und es schmeckt. Ich habe euch gesagt, ich werde sagen, wenn es mir schmeckt, dann werde ich. Also in dem Fall könnte man auch ein zweites Bläschen davon trinken und dazu irgendwas Leckeres essen.
Und jetzt, was du ja auch gerne magst, ich finde, hier hast du schon so diese ganz leicht.
Ganz, ganz leicht, ja.
Petrolanker.
Das hatte ich als erstes und dann, also ich liebe das, ja. Ich stehe total auf diesen Duft.
Ich muss ja sagen, ich bin total überrascht. 18 war ja hier in Europa ein durchaus warmes, forderndes Jahr. Und tatsächlich sind die 18er Jahrgänge der Familie Trimbach, man schmeckt, dass es ein warmes Jahr war. Und dennoch sind es die, die am meisten Körper und auch Mineralität und auch so eine leichte Würze haben. Ich bin überrascht, dass ausgerechnet die Region, die ja den Namen mit sich trägt, eine warme Region zu sein, dass dann dieser Jahrgang eben bei Trimbach so besonders eigentlich schon untypisch ausfällt.
Aber ich glaube, das zeigt nicht ja auch einfach gutes Winzerhandwerk.
Ja. Ne? Wer ist denn da der Winzer? Wer macht das denn?
Ich war gerade von der 12. Generation. Das ist Jean und Pierre Trimbach, die Brüder sind. Pierre ist, ich war letzte Woche, wie gesagt, da, macht gerade seine 45. Lese bei Trimbach.
Okay.
Gedenkt aber noch nicht so wirklich in Ruhestand zu gehen. Und ihre beiden jeweiligen Kinder, also die Anne, macht so viel auf den deutschen Markt mit uns, reist aber auch in den Norden, mehr so in den Norden. Die Pauline macht viel Organisatorisches. Die Frédéric ist auf dem französischen Markt und Junior ist die nächste Generation Kellermeister der Familie Trimbach.
Die Mädels müssen sich um die Büroarbeit in den Vertrieb kümmern.
Genau, und es ist ein bisschen klassisch. Nein, Quatsch. Es ist eine sehr... schöne Gruppe, also die vier zusammen, ich durfte sie jetzt ein paar Mal erleben, das macht sehr viel Spaß, sich mit denen auszutauschen.
Die einen können das besser, die anderen das.
Genau,
die haben
ne? Die haben ihre Nische gefunden, sie harmonieren sehr gut zusammen, das gefällt mir sehr gut. Und sie sagen aber auch, so jetzt noch einer müsste ich noch dazukommen, weil dann wird es auch eng, ne? Also so als 13. Generation zu viert, das Weingut weiterzuführen, das geht sich ganz gut aus.
Würde der Österreicher sagen.
Ja, aber ist ja schön, dass da die Familientradition auch fortgesetzt wird und dass auch die Familie in allen Geschäftsbereichen mit vertreten ist und nicht irgendwie halt einen Exportmanager oder sonst irgendwas eingestellt hat, sondern man halt auf die Familie.
Weil die haben doch dich als Exportmanager dann.
Ich wünschte, ich wäre der Exportmanager. Ich darf sie halt eben in Deutschland vertreten. Gerade weil du sagst, auch so familiengeführt, das ist auch was uns als Firma auszeichnet. Wir legen sehr viel Wert darauf und arbeiten vor allem gerne mit solchen Weingütern zusammen, wo eine Familie dahinter steht, wo wir auch das Persönliche, also nicht nur die Arbeit, sondern das Persönliche teilen können und
verbinden. Ja. Ja, das ist auch wichtig, glaube ich. Ja. Also hat man einen besseren Bezug und man kann deutlich besser verkaufen. Ja. Weil man immer eine Geschichte dann hat, ne? Ja. Und das, ich finde, die Leute wollen auch eine Geschichte haben, die natürlich authentisch ist. Und das passt sehr gut. Jetzt haben wir diesen großartigen Wein probiert. Was ist unsere letzte Flasche? Was ist da drin?
Ich wollte noch ganz kurz abschließend was zu dem großen Riesling sagen. Klaus und Thün. Bitte. Wirklich der Tipp für euch da draußen. Wenn man findet die immer mal auf Weinkarten mit gereiften Jahrgängen, weil dann vielleicht auch mal, da war mal ein Sommelier, der irgendwie eine Elsass-Passion hatte. Den gibt's dann vielleicht nicht mehr. Oder es verkauft sich vielleicht auch einfach nicht mehr so gut. Und man findet, gerade so im Elsass, findet man immer mal noch so das ein oder andere Schätzchen auf Weinkarten. Und wenn ihr mal die Möglichkeit habt, irgendwo Kloster und Hünen älter als 10 Jahre auf einer Weinkarte zu finden, greift da unbedingt zu. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist eine tolle Erfahrung. Und
lecker Esel.
Ja, der letzte Wein, das wollte ich einfach nur noch mal so als generellen Tipp sagen. Der letzte Wein, Anna und ich haben so ein bisschen geguckt, was machen wir denn heute? Und da habe ich gesagt, naja, Riesling ist ja schon cool, lass uns Riesling machen. Aber dann zog sie so als eine letzte Flasche noch ein Pinot Gris, also ein Grauburgunder aus der Kiste. Und dann habe ich gesagt, tjo, dann machen wir noch ein Pinot Gris, weil wer uns kennt und uns schon das eine oder andere Mal zugehört hat, wir haben jetzt nicht die ganz große Leidenschaft für diese Rebsorte, was aber halt oft leider an der total banalen banalen.
Man ist so an den Bananen hängen, der Pinot Grigio.
Banalen Herstellungsweise.
An der Qualität hat es eigentlich meistens gemangelt. Ne? An Geschmack und Qualität. Also wir haben ja auch schon gute getrunken zwischendurch, aber es ist tatsächlich nicht so einfach, gerade wenn wir haben ja irgendwie, glaube ich, Supermarktfolgen gemacht, da war auch Pinot Grigio Kaugebunden da dabei. Oder irgendwie ist es so belanglos. Und deswegen sind wir, etwas abgeneigt.
Wir sind sehr oft abgeneigt gegenüber dieser Rebsorte, aber ich habe immer wieder gesagt, dass es vor allen Dingen im Elsass tolle Interpretationen dieser Rebsorte gibt. Sie haben eben oft deutlich mehr Substanz und man kann vor allen Dingen eine Herkunft schmecken. Und das ist das, was mich halt zum Beispiel bei vielen Mainstream-Grauburgundern stört. Es ist auch vielen Konsumenten einfach eigentlich völlig egal, wo das Zeug herkommt.
Anna, das heißt Saufgesammel hier, du musst jetzt trinken, ne?
Klose schenke ich auf gar keinen Fall in einen Spucki, ich trinke den aus.
Ja, ich habe mein Glas auch gerade leer getrunken.
Wir haben alle leer getrunken, nur du nicht. Lahme Schnecke, wie mein Sohn sagen würde.
Lahme Schnecke?
Ja, lahme Schnecke.
Anna hat jetzt auch leer getrunken und kriegt jetzt auch diesen wunderbaren Pinot Gris Reserve Personnel. Und das Ganze ist Jahr 2017, also jetzt der älteste Wein heute, den wir verkosten. Was ist die Reserve Personnel?
Genau, diejenigen, die Etiketten nicht sehen. Ihr seht das jetzt nur vor euch. Es ist eben kein Cru. Es ist ein Wein, der quasi eine Vorstufe zu den Crus bildet. Deswegen haben wir hier ein gold-schwarzes Etikett. Reserve Personnel heißt einfach, dass dieser Wein zu einem Reserve ist ja, haben wir gerade schon geklärt, nicht, oder beziehungsweise wie wenige, nicht alles geschützt, aber Reserve ist in dem Falle, dass der Wein länger gelegen ist. Es ist eine besondere Selektion der Trauben, also es wird nicht einfach der Pinot Gris von den Weinstöcken gerissen. Wir haben hier im 17 auch den aktuellen Jahrgang und wir haben hier vor allem einen Wein, der mehr Zucker hat. Mhm. Ja, warte, wir sind jetzt hier im klassischen, wie man denken würde, Elsass-Bereich. Das heißt, wir haben keinen Grauburgunder, kein Pinot Grigio. Wir haben ein Pinot Gris aus dem Elsass. Wir haben hier über 15 Gramm Zucker drin. Das schmeckt man, denke ich, auch. Und
Aber wer uns kennt, ich kritisiere ja sehr häufig gerade bei Industrieweinen die restsüßen Schwänzchen, die ja dafür einfach nur gemacht sind, dass die Weine irgendwie so ein bisschen gefälliger schmecken sollen. Hier ist ja die Restsüße ganz klares Stilmittel und Tradition und auch überhaupt nicht störend, sondern sie ist hier Teil des Weins und soll hier auch so sein. Und das finde ich, vielleicht, das muss man hier ganz klar differenzieren. Ja, der Wein hat Restsüße, aber es ist eben nicht diese kaschierende Restsüße, sondern es ist hier ein ganz klares Stilmittel, die auch in keinster Weise plump wirkt. Mhm. Das finde ich ist eben ganz, ganz wichtig. Und ich habe per se überhaupt nichts gegen Restsüße. Ich liebe auch wirklich Süßweine. Mhm. Wir haben ja auch eine sehr große Süßweintradition hier bei uns in Kinfels. Und das hier ist für mich typisch Elsass. Also ich glaube, wenn du das ins Glas bekommst, identifizierst du es auch relativ schnell, weil du natürlich auch so ein bisschen durchgehst. Ah, du hast Komplexität, du hast Süße, du hast Fülle. Es bleibt relativ wenig übrig, was es sonst sein soll. Aber es ist eben in keinster Weise plump und unharmonisch. Ja. Und das ist eben der ganz, ganz große Unterschied zu vieler Industrieware, die wir eben mit diesen restsüßen Schwänzchen haben. Und das wollte ich einfach nur mal klarstellen. Das ist phänomenaler
Pinot Gris. Sehr gut.
Das ist, jetzt stell dir hier vielleicht schon so ein bisschen Entenleber vor.
Ja, hier, also das ist perfekt dazu.
Hier bringe ich nochmal das Sauerkraut auf, ne? Ein Gericht, was viel Säure hat. Dann dazu diesen wunderbaren Pinot Gris mit der Restsüße. Das sind Kombinationen.
Von Entenleber zu Sauerkraut finde ich jetzt einen harten Sprung.
Also du sollst es ja auch nicht zusammen
essen. Das war, aber du musst aber jetzt mit dem Entenleber, weißt du, da schmilzt das erstmal so im Mund. Und Sauerkraut.
Ich habe eine andere Anekdote dazu. Ich durfte mal einen Abend nach einer langen Tour mit Jean Trimbach verbringen und wir sind Sushi essen gegangen. Und hatten, muss ich auch sagen, die Flasche war dann auch schon ein paar Stunden offen und haben dazu jeder ein Glas von dem Pinot Gris Reserve Personnel 17 getrunken und das war grandios.
Kann ich mir auch vorstellen, dadurch, dass du ja dann die Sojasauce mit dem Salz, du hast die Schärfe vom Ingwer, du das Wasabi, dann tolle Fischqualität, bin ich sofort mit einverstanden. Und ich finde, das ist ein großartiger Wein, das ist ein maulvoll Wein, kann man jetzt hier auch sagen, aber wir hätten hier jetzt keine Probleme, wenn wir nicht gleich mit dem Podcast durch wären, dass wir diese Flasche jetzt innerhalb von 20 Minuten leer trinken.
Ach, überhaupt gar kein Thema, ich setze einmal an. wer sagt, dass ihr was abkriegt? Nein, Spaß beiseite. Ist toller Wein, auf jeden Fall. Was kostet der? Wissen wir das?
Ich weiß jetzt nicht, ob der im Sortiment ist. Wo ich
Pi mal Daumen, wir müssen ja nicht ganz genau, weil diejenigen.
Ja, 36 Euro.
Ja, das ist ja der günstigste heute.
Theoretisch, ja.
Theoretisch, ja. Also ein super Wein, wirklich ein super Wein zu Leber. Ich habe immer noch Leber im Kopf und kann mir den Geschmack, gerade unsere Leber, mag ich ja selber sehr gerne natürlich, kann ich mir bombastisch so vorstellen.
Du isst unser Essen gerne.
Ja, ich esse unser Essen gerne, tatsächlich. Ja, ist gut, ja. Wer den Koch kennt, braucht keine Sorgen haben.
Es gibt ja im Elsass auch eine ganz große Tradition, was wirklich, ich sag mal, Dessertwein angeht, also mit Selektion Crénant, was einer Trockenbeerenauslese entspricht, oder Vendange Tardif. Ist das bei Trimbach auch ein Thema?
Ja, gibt es in Form eines Gewürztraminers. Das wollten wir jetzt sich auch noch in Anführungsstrichen draufpacken. Es gibt, was mir, also mein absolute Favorite, wenn ihr das mal ins Glas bekommt, Seigneur Ribeaupierre. Das ist eine Hommage an Bert Ribeauvillé kennt. Das sind die Wachtürme oberhalb des Dorfes. Das ist Süße in Glas, klar, mit der typischen, natürlich rosigen Note auch dabei. Aber das würde ich mittlerweile auf der einen oder anderen Spätlese vorziehen.
Lest mal vor. Lest aber der Spätlese vor.
Liebe Spätlese. Genau. Okay, ja. Aber also es ist, weil es gibt ja durchaus auch Weingüter im Elsass, wo diese edelsüßen Geschichten sehr viel einnehmen der Produktion. Das ist jetzt hier nicht das ganz große Thema, aber es gibt es.
Genau, es gibt es. Wir haben da auch eine schöne Menge, aber das wird, also nach 2 Jahren muss ich auch sagen, ist das eine Nische, die, er bestellt jemand mal 2, 3 Flaschen mit, wenn er eh schon bei uns Trimbach zieht. Ne? Das ist leider nicht Fokus.
Ja, das muss man leider generell sagen, dass Dessertweine oder edelsüße Weine jetzt, man muss schon echt dafür viel tun, das an den Mann zu bringen. Flaschenweise eigentlich mittlerweile fast unmöglich. Das funktioniert fast ausschließlich über offenen Ausschuss.
Das ist in den letzten 20 Jahren so, ne? Dass es immer mehr abgenommen hat. Früher war das völlig normal. Also was heißt früher so? In 90er Jahren hat sich mal einer auch so eine Souterne mal bestellt, weißt du? Also zur Leber dann.
Zum Beispiel. Und wir sind ja beide Portwein-Liebhaber. Ich Also ich habe glühende Verehrer dafür, aber es gibt Menschen, die kategorisch einen Portwein ablehnen.
Die kategorisch Portweine ablehnen, die kategorisch süße Weine ablehnen. Ja. Bei uns bleibt dem manchmal nichts anderes übrig, weil wenn du bei uns zum Beispiel die Weinbegleitung zu unserem Menü bestellst, hast du fast immer, also du hast eigentlich immer mindestens ein, wenn nicht sogar zwei aufgesprittete Weine. Es ist jetzt nicht immer nur Portwein, sondern wir spielen ja auch viel Madeira. Und du hast eigentlich fast immer einen süßen Wein dabei. Also nur nicht. Und was ich halt auch immer versuche, ich versuche die Sachen auch aus der Dessert-Ecke rauszuholen, dass man es wirklich schon in den Vorspeisen einsetzt oder in den, auch in den, man kann solche Weine wie jetzt auch hier diesen Pinot Gris, kann man auch wunderbar in zur Hauptgänge einsetzen. Jetzt denk mal zum Beispiel an ein Rinderfilet Rosini.
Oh ja.
Ne, du hast Trüffel.
Ja, ein Kalbsbries.
Kalbsbries, genau so eine Kombination. Ich habe mal, wir hatten mal auf dem Söberg ein Wine and Dine mit Olivier Humbrecht von Zint Humbrecht und auch ein ganz, ganz bekanntes Weingut aus dem Elsass, Olivier Humbrecht, einer der absoluten Pioniere, wenn es um biodynamischen Weinbau geht. Und den haben wir im Hauptgang Clos-Windsbuhl 2002 Gewürztraminer Grand Cru gemacht. Das hat er sogar später in seinem Buch erwähnt, dass das eine der besten Kombinationen war, die er je mit seinem Wein gehabt hat, weil er selber gar nicht dran gedacht hat, das vielleicht mal zu Rinderfilet und Gänseleber und Trüffel einzusetzen. Und oder auch was ich mal erleben durfte an der Mosel in einem sehr guten Restaurant, eine gereifte Riesling-Auslese zu einem Wildgulasch.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Und auch das hier kann ich mir, auch jetzt den elsässischen Pinot Gris hier von Trimbach, auch das in der Wildküche mit gewisser Komplexität, aber dann auch, da ist es eben auch eine wirklich sehr, sehr spannende Komponente, diesen Mühlrestsüße dann eben einzusetzen. Gerade, auch das ist ja durchaus ein Wein, der ohne Probleme 10, 15, 20 Jahre alt werden kann, wenn dann eben auch noch die Komponente Reife dazu kommt.
Ja.
Ihr Lieben, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Lust gemacht auf Elsass. Es lohnt sich. Das Elsass hat viel zu bieten. Nicht nur Riesling, sondern eben auch Pinot Gris, Gewürztraminer, wie wir ja auch besprochen haben, mittlerweile ganz, ganz tolle Rotweine. Die Domaine Trimbach aus dem Elsass nicht wegzudenken. Traditionsweingut. Und wenn mich jemand fragen würde, nennen wir ein elsässisches Weingut. Trimbach würde bei mir immer wie aus der Pistole geschossen, glaube ich, kommen mit zwei, drei anderen noch, weil es einfach für mich auch Benchmark für die Region ist. Kann man, glaube ich, schon so sagen.
Absolut. Lecker, lecker sind sie alle. Macht Bock auf mehr. Dann bedanke ich mich bei dir, Anna. Danke, danke für das ausführliche Erzählen und unseren Zuhörern so viel Wissen wie möglich durchs Mikro zu geben. Danke an dich, Max. Und
ich sage auch danke, Anna. Ich bin froh, dass ich heute gar nicht so viel reden musste, sondern dass Anna das
wollte. Heute hat es Anna über. Herr Schöfterblock, kannst du da reden? Sonst immer
mehr? Ja, ich muss halt sonst immer hier den Erklärbär machen. Ja,
okay. Und ich stelle die dummen Fragen.
Okay. Kirill stellt die dummen Fragen.
Ich hole noch weitere Weine.
Das machen wir dann nächstes Mal. Heute schaffen wir das nicht mehr.
Heute machen wir das nicht mehr.
Ja.
Vielen Dank da draußen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und in Hamburg sagt man
tschüss. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kindfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.